Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Reden wir über Michael Gwisdek, den großen Schauspieler und Regisseur, der im Alter von 78 Jahren gestorben ist, der viele Filme gedreht hat, selber Regisseur war, Filmmann, Theatermann. Und zwar mit einem Regisseur, der mit ihm einen sehr wichtigen Film gemacht hat, nämlich Nachtgestalten, wo er eine der Hauptfiguren spielt. Andreas Dresen, schönen guten Abend.
Hallo, einen schönen guten Abend.
Wie haben Sie ihn als Kollegen kennengelernt?
Naja, ich war ja damals noch quasi ein junger Spund Ende der 90er Jahre und ich kannte ihn aus ganz zahlreichen Filmen und auch Theaterproduktionen noch in der DDR, wo ich ja aufgewachsen bin. Er hatte ihn in vielen DEFA-Filmen gesehen, von Ulrich Weiß, Olle Henry als Boxer, wo er ganz toll gespielt hat, in den Filmen von Roland Gref, wo er öfter mitgespielt hat, bei Rainer Simon. Also ich kannte, schätzte und bewunderte ihn schon, bevor wir uns persönlich kennengelernt haben. Und ich habe ihn dann angesprochen, weil ich dachte, dass er für Nachtgestalten der Richtige sein könnte.
Für diese Figur, Geschäftsmann Peschke, der da am Flughafen einen Flüchtlingsjungen trifft und mit ihm dann sozusagen durch die Berliner Nacht irrt.
Ja, eine gemeinsame Odyssee. Das ist ja so ein Episodenfilm von mehreren Geschichten, die alle in einer Nacht spielen. Und er gerät an einen afrikanischen Jungen und der übrigens die ganze Zeit über kein einziges Wort spricht, nur ganz am Ende der Geschichte. Dafür redet Michael Gwisdek als Peschke umso mehr und führt da auch Selbstgespräche. Und das ist eine sehr skurrile, sehr besondere Figur, weil er jemanden spielt, der so vorschiebt, den Gesetzen des Marktes und der rauen Businesswelt zu gehorchen und so auch funktionieren zu wollen. Das ist jedenfalls immer sein großes Ziel. Und in Wirklichkeit hat er aber ein viel zu großes und weiches Herz und das dringt immer wieder nach außen, sodass er sich dann schließlich und endlich mit diesem Jungen durch die Nacht schlägt und ihn am Schluss auch bei sich übernachten lässt. Und wofür er sich verflucht, was aber eine wunderbare Metamorphose natürlich. Also das konnte Michael Gwisdek einzigartig spielen, weil er auch zum einen natürlich ein großer Komiker gewesen ist, der einmalig Slapstick konnte, was eine große Kunst ist für einen Schauspieler, finde ich. Zum anderen aber auch eben dieses große Herz hatte und einfach ganz viel Gefühl und Mitgefühl mit Menschen, mit seinen Figuren. Und so trat er einem eben auch gegenüber. Und das war wunderbar zu erleben, nicht nur mit dieser Figur, sondern eben auch im Zusammensein mit ihm.
Also die Figur und Persönlichkeit gingen hier in eins in diesem Film für Sie?
Ja, ein bisschen. Natürlich ist das eine Filmfigur und Michael Gwisdek privat hätte sich sicherlich über diesen kleinen Jungen auch noch ganz anders und solidarischer verhalten, als das der Peschke im Film zu Beginn der Geschichte tut. Aber es ist natürlich sehr viel auch von seiner Körperlichkeit drin. Ja, also ich hatte ja schon gesagt, er konnte Slapstick. Und Slapstick, das ist etwas, das ist ja so ein bisschen der Kampf mit den Dingen, der Mensch meint, Herr und seiner Welt zu sein und in Wirklichkeit fällt er doch immer wieder hin oder bleibt in der Drehtür hängen. Ja. Und so etwas konnte Michael Gwisdek wie kein Zweiter spielen. Und das ist etwas, da kann man als Regisseur einem Schauspieler auch nur sehr schwer bei helfen, weil das kann man nicht erklären. Der Schauspieler muss sozusagen eine bestimmte Absicht verfolgen und sie selber mit der eigenen Körperlichkeit torpedieren, damit es dann schief geht. Und das muss einfach auch gut aussehen. Und Michael hat zum Beispiel immer, oder Michael, wie ich ihn eigentlich immer genannt habe, der hat eigentlich immer irgendwie auch am Drehort das geübt. Der kam auf einen zu, hielt einem die Hand hin und stolperte. So. Und das sah unglaublich echt aus. Und er hat eigentlich ständig diese Technik auch für sich trainiert. Und das war sehr schön zu beobachten und natürlich auch wahnsinnig lustig.
Ja. Yeah. Dazu passte ja auch die Körpergröße, ne? Und diese Schlaksigkeit gleichzeitig, auch dieses Spiel damit, oder?
Ja, die baumelnden Arme, nicht so richtig wissen, wohin damit so. Also dieses ganze ungute Gefühl in der eigenen Welt, in der sich diese Figur falsch findet und natürlich in dem Sinne dann eben auch im eigenen Körper, haben Sie völlig recht, ja.
War das auch so eine Grundhaltung von ihm, also soweit Sie ihn kennengelernt haben, so eine Ironisierung auch von allem als eine Distanzierung letztlich auch von der Wirklichkeit vielleicht?
Ja, nicht mit allen Figuren, aber er hatte natürlich manchmal diesen etwas schnöselig-ironischen Ton, würde ich sagen, der auch so ein bisschen ein Markenzeichen war. Das habe ich auch sehr gemocht, aber er konnte natürlich auch ganz pur und ganz weich sein. Ja, das ist ja im Nachtgestalten an manchen Stellen auch, wo das dann plötzlich so durchbricht. Es gibt eine wunderbare Stelle, wo er diesen kleinen Jungen, der ihn plötzlich umarmt und umklammert, weil er natürlich auch jemanden braucht, an dem er sich festhalten kann in dieser ausweglosen Situation. Und wo Michael dann so steht und langsam und ganz vorsichtig seine Arme ihren Weg um diesen Jungen herum finden. Und das konnte er eben auch. Und da war er gar nicht ironisch. Und es gab auch ganz viele andere Rollen in Filmen, wo das eben auch nicht war. Also er konnte auch diese verletzliche Seite sehr wohl zeigen, ohne dabei distanziert zu sein.
Und wie war Ihr Verhältnis zwischen Regisseur und Schauspieler? Das ist ja oft immer sehr spezifisch, was auch die Persönlichkeiten angeht. Haben Sie stark mit ihm gearbeitet? Haben Sie ihn machen lassen? Haben Sie ihm Freiraum gegeben? Haben Sie ihm starke Grenzen gesetzt?
Ach man, mit Michael, das ist so ein Grund, wenn man mit dem arbeiten durfte. Da kam so viel Kreatives, das hat erstmal unheimlichen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich bin jetzt eh nicht so jemand, der Schauspieler einschnürt. Ich achte schon darauf, dass das das richtige Maß bekommt. So, da habe ich sicherlich auch manchmal dann versucht, Grenzen zu ziehen. Aber im Großen und Ganzen war das eine ganz große Freude und es war wirklich auch sehr lustig, mit ihm zu arbeiten, weil er eben so viel Körperliches anbieten konnte, was aus dieser Slapstick-Tradition kommt. Das kennt man in Deutschland relativ selten. Mouillot war ja auch so ein Künstler, der das ganz großartig beherrscht hat. Und Micha spielte eben auch in dieser großartigen Kategorie.
War das vielleicht auch etwas, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Klischee, aber etwas Bestimmtes, Ostdeutsches, so dieses ironisch Widerständige, dieses Lachen können, auch über üble Umstände vielleicht?
Spielt vielleicht eine Rolle. Ich glaube, es ist aber auch die Begabung eines Lebenskünstlers, der er ja auch war, so über sich selber auch lachen zu können, sich selber auch einzuordnen. Als wir uns kennenlernten, das war 1998, hatte er ja gerade seinen Film Das Mambo-Spiel bei der Berlinale vorgestellt. Und das war eine durchaus widersprüchliche Aufnahme da beim Festival und sicherlich sehr kompliziert für ihn. Da war er ja auch Regisseur gewesen. Und er war erstmal ganz schön aufgewühlt. So. Und als wir das nächste Jahr dann auch mit Nachtgestalten ein Jahr später sozusagen wieder zur Berlinale marschierten, war er auch ganz schön aufgewühlt und aufgeregt und angespannt, so wie es mir damals auch ging. Und das entlud sich dann in einem Moment, wo er plötzlich riesig gefeiert wurde da auf der Bühne. Und da habe ich ihn natürlich auch unendlich glücklich gesehen. Und das war dann auch ja wie eine Erlösung, die ihm da geschenkt wurde. Und er hat ja dann auch den Silbernen Bären als bester Schauspieler gewonnen. Und da hatte er dann schon wieder das, was Sie gerade noch mal benannt haben, diese Ironie oder diese Draufsicht, wo er sagt, letztes Jahr haben sie ja umgebrut und jetzt gehe ich mal raus hier und jetzt hole ich mir mal hier mein Blitzlicht hier bitte. So, dann geht er raus und dann standen dort die ganzen Fotografen. Das werde ich auch, diesen Anblick für diesen Moment werde ich auch nie vergessen mit ihm.
Ja, also ich frage auch nach diesem spezifisch ostdeutschen Aspekt, weil das ja, also gewiss, ich sag mal, also es gibt diesen ostdeutschen Teil, die ostdeutsche Biografie, eben 60er, 70er, 80er Jahre, dann natürlich 89, wo sich vieles veränderte. Aber bei ihm brach das offenbar nicht so stark wie bei vielen anderen. Also er hatte dann einen zweiten Teil seiner künstlerischen Biografie, auch Erfolg, wenn auch vielleicht anders gelagert, aber er hatte Erfolg in beiden Teilen dieses Lebens und dieses Landes. Wie ist das zu erklären?
Ja, weil er auch so lebenszugewandt war. Also Micha war ja auch natürlich ein totaler Kinofanatiker. So, also und der hat das natürlich nach der Wende auch genossen, dass er an die ganzen Filme jetzt plötzlich rankam. Er hat sich dann zu Hause ein kleines Kino eingerichtet und so. Also er war wirklich auch ein Freak und kannte auch die abwegigsten Sachen. Man konnte sich mit ihm wunderbar über Kino unterhalten. Und deswegen hat er sich darüber, glaube ich, auch nach dem Mauerfall gar nicht so viel Gedanken gemacht, sondern hat das einfach dieses größere Land für sich als Chance begriffen und sich einfach wieder in die Arbeit geschmissen. Ich habe ihn eigentlich nie so in dieser Schmollecke erlebt, wo manche Kollegen so hingekrochen sind, ja, sondern er hat das eigentlich immer positiv gesehen und hat gesagt, ach, das nehme ich mir jetzt mal mit und das gucke ich nochmal, was hier noch geht. Und so hat er dann auch weitergearbeitet und auch wirklich wunderbare Filme nach der Wende gedreht, sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur.
Ja. Ich frage eben deswegen, weil Sie haben es ja angesprochen, es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen von ihm, also ostdeutsche Schauspielerinnen und Schauspieler, die große Verletzungen auch erlitten haben in den frühen 90er Jahren. Ne? Also nehmen wir mal das Beispiel Jutta Wachowiak, die darüber auch erzählt hat und das wirklich als großes Trauma empfunden hat, dass sie sich nicht mehr gebraucht gefühlt hat, dass sie sich hinten anstellen musste. Bei Gwizdek war das irgendwie alles anders. Aber trotzdem gibt es ja diese Generation der ostdeutschen Schauspieler, die diesen Bruch erlebt haben, diese Verletzungen erlebt haben. Ist das alles vergeben und vergessen oder sitzt das noch tief in dieser Generation?
Das sitzt natürlich bei vielen tief, so dieses Gefühl, so, quasi in der DDR an einem Punkt angekommen zu sein im Berufsleben, wo man beruflich hoch geschätzt unterwegs war und plötzlich in dem größeren Land von manchen nicht gekannt wurde oder wo manche auch einem das Gefühl vermittelt haben, sie wollen einen gar nicht kennen, ich werde hier nicht gebraucht. Das waren viele und auch, glaube ich, wirklich unnötige Verletzungen, die da entstanden sind und zugefügt wurden. Das betraf insbesondere die Regisseure natürlich der ehemaligen DEFA, wo ein Großteil meiner damaligen Kollegen einfach überhaupt keinen Anschluss mehr gefunden haben an ihrem beruflichen Wirken. Und das war sicherlich bei Micha auch dann das Glück, dass er natürlich als Schauspieler trotzdem eine Klasse für sich war und da weiterarbeiten konnte. Das war aber sicherlich auch zum einen ein bisschen eine Glückssache, zum anderen aber auch eine Frage, wie man sich so neuen Gegebenheiten auch stellt. Also es ist ja auch durchaus bezeichnend, dass Micha Gründungsmitglied der Deutschen Filmakademie war. Ich weiß, dass wir zum Beispiel, ich war auch Gründungsmitglied, wir haben damals lange versucht, ostdeutsche Kollegen für die Filmakademie zu gewinnen, dass sie da reinkommen und so. Und ich musste mir ganz oft anhören in Gesprächen, ja, die wollen uns ja sowieso nicht. Und da brach diese Verletzung durch. Und natürlich stimmt das so auch nicht. Wir wollten sie ja, wir haben ja quasi um sie geworben. Und in der Filmakademie gab es viele Stimmen, die sich gewünscht haben, dass da mehr ostdeutsche Kollegen drin sind. Aber da waren tatsächlich die Nachwendeverletzungen da und auch sehr groß. Und das ist sicherlich eine Folge dieses Vereinigungsprozesses, wo eben auch wirklich sehr viel Unrecht geschehen ist.
Ist das besser geworden 30 Jahre danach? Gibt es mehr Respekt vor der ostdeutschen Filmgeschichte zum Beispiel?
Das kann ich so pauschal jetzt gar nicht sagen. Also ich glaube, besser geworden ist sicherlich, und das hat auch mit dem historischen Abstand zu tun, dass wir ein bisschen genauer hinzuhören gelernt haben, den Geschichten der jeweils anderen, und das meine ich sowohl in Richtung Ost-West als auch West-Ost. So. Das halte ich schon mal für eine ganz wichtige Basis und dass natürlich auch der historische Abstand, muss man natürlich auch sagen, ein wenig die Wunden heilt. Ja, also und jetzt mit dieser Generation von Michael gehen natürlich auch leider viele großartige Leute, die diese Zeit vor und nach der Wende in ganz starkem Maße geprägt haben. Ja, also und ich wünsche mir jedenfalls für Micha jetzt nochmal ein ganz großes mediales Blitzlichtgewitter in diesem Sinne, damit einfach so eine Lebensleistung, die er nun wirklich gebracht hat, nochmal gewürdigt wird, weil das ist wirklich einer der ganz, ganz Großen, die uns hier verlassen haben.
Ja. Er würde wahrscheinlich sagen, ja, holt da mal nicht rum jetzt hier, ich bin ja nur tot oder sowas. Ne?
Ja, ich gehe jetzt mal raus hier, ich gehe da jetzt mal hoch und klopfe da mal an und dann werde ich mal kicken, wer da noch schon so alles ist, war Andi. So ungefähr, ja.
Andreas Dresen, der Regisseur, der mit Michael Gwizdek Nachtgestalten gedreht hat. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Herzlichen Dank zurück.